Es ist Dienstag, der 28. April und ich begrüße Sie ganz herzlich bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Und wir beginnen mit einer kurzen Werbeansage. Richtig sauberes Wasser ist für die Industrie essentiell. Ob es um voll entsalztes Wasser geht, um die Nutzung von Flusswasser oder ob die vierte Reinigungsstufe in einer Kläranlage nachgerüstet werden muss, Membranfiltrationsanlagen sind heute der höchste Stand der Technik, um Wasser oder Abwasser aufzubereiten. Dabei kommen die Verfahren Umkehrosmose, Nanofiltration oder die Ultrafiltration zum Einsatz. Sollten Sie als Industriebetrieb eine Wartung an Ihrer Membranfiltrationsanlage benötigen, suchen Sie einen erfahrenen Inbetriebnehmer oder wollen Sie diese Technik erproben, kontaktieren Sie Bernhard Zimmermann unter info@permeart.net. Als freiberuflicher Ingenieur vor Ort steht er Ihnen mit 25 Jahren Erfahrung in der Branche gerne zur Verfügung. info@permeart.net. Und damit starten wir in unsere heutige Sendung. Geld lässt sich am besten ausgeben, wenn es nicht das eigene ist. Nach diesem Motto verfahren etliche Regierungen weltweit und der Steuerzahler darf bei all dem politischen Verschwendungswahnsinn tief in die Tasche greifen. Und wenn das Geld nicht reicht, dann müssen eben Schulden her. Nach diesem Motto regieren unter anderem die deutschen Sozialdemokraten und darum fordern sie angesichts des Iran-Kriegs nun eine weitere Aufweichung der gesetzlichen Schuldenbremse. Wie hoch die Chancen dafür sind und welche ganz konkreten Folgen diese Politik haben wird, das erklärt uns gleich der Wirtschaftsjournalist Oliver Stock. Für Waffen und Kriegsgerät scheint auf jeden Fall genug Geld da zu sein. Die internationalen Rüstungsausgaben sind auf einem neuen Rekordhoch angelangt. Gleichzeitig wollen in Deutschland immer mehr Menschen den Kriegsdienst verweigern. Wie passt das zusammen? Das bespreche ich in dieser Sendung mit dem ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten und Friedensaktivisten Michael Müller. Alles andere als friedliche Gedanken verfolgt das Innenministerium in Sachsen mit seiner Entwaffnung von AfD-Mitgliedern. Sympathisanten der Alternative für Deutschland sollen dort keine Waffenbesitzkarte mehr erhalten, auf Anweisung der Landesregierung. Wie das in der Praxis aussieht, sagt uns heute der Jurist Matthias Berger, fraktionsloser Abgeordneter im Sächsischen Landtag. In einem Kommentar von Norbert Bolz geht es dann schließlich um bürgerliche Illusionen über eine Wendung zum Guten. Soweit unsere Themen. Heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Deutsche Bundesrepublik entwickelt sich immer weiter zu einem ausgeprägten Schuldenstaat. Die als Sondervermögen bezeichneten Ausgaben für Rüstung und Infrastruktur sind schon lange beschlossene Sache. Nun kommt die SPD mit einem neuen Vorschlag daher: weitere Schulden aufgrund des Iran-Kriegs. Dabei liegen die staatlichen Ausgaben schon jetzt auf einem Rekordniveau. Kommt jetzt die Schuldenbremse 2.0? Und was bedeutet das für künftige Haushalte? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Oliver Stock. Hallo Oliver.
Ja, hallo.
Oliver, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Matthias Mirsch, hält neue Schulden wegen der Krise im Nahen Osten für denkbar. Mit anderen Worten, er will die Schuldenbremse aussetzen. Laut Mirsch solle der Staat damit den Zusammenbruch der Wirtschaft verhindern. Für dich eine denkbare Lösung?
Also neue Schulden sind natürlich immer das erste Mittel, zu dem Politiker gerne greifen. Und genau deswegen haben vor mittlerweile gut 15 Jahren die Politiker in Deutschland mehrheitlich besprochen, das machen wir jetzt nicht mehr, und haben damals die Schuldenbremse, 2009 war das, aus der Taufe gehoben. Und das heißt, sie haben sich mal verabredet, dass neue Schulden nicht die Lösung sein können, haben das sogar in die Verfassung geschrieben. Und wenn jetzt einer kommt wie der SPD-Fraktionschef, dann ist das natürlich völlig gegen den Geist dieser Schuldenbremse.
Könnte man ja argumentieren, andere Länder, Frankreich, Italien, die haben noch viel mehr Schulden gemacht als wir. Warum sollen wir denn nicht auch?
Ja, wir müssen uns ja vorstellen, was dann passiert. Schulden kann man einfach machen und irgendjemand bezahlt sie vielleicht irgendwann. Das kann alles passieren. Nur im Grunde genommen ist ein Staatshaushalt auch nicht so viel anders als ein normaler Haushalt oder die Bilanz eines Unternehmens. Wenn dauernd Schulden gemacht werden, dann müssen die halt bedient werden, dann müssen die finanziert werden. Und dann fehlt, weil man diese Schulden bedienen muss, die Zinsen zahlen muss, Geld für anderes. Also konkret, das, was ich jetzt an Schulden aufnehme, da habe ich das Geld, aber schon im nächsten Augenblick fehlt es mir, weil ich eben an meinem Kredit abstottere. Und dann fehlt Geld für Schulen, es fehlt Geld für Straßen, es fehlt Geld für Krankenhäuser, you name it.
Die Union, die hat weiteren Schulden jetzt bereits eine Absage erteilt. Sie fordert von SPD-Finanzminister Lars Klingbeil stattdessen harte Einsparungen. Das klingt gar nicht gut, aber wie könnten denn diese aussehen?
Naja, die Union hat natürlich gut reden. Man muss sich ja mal vorstellen, die Union ist diejenige Partei, die nach ihrem Wahlsieg vor anderthalb Jahren als erstes mal ein sogenanntes Sondervermögen für Infrastruktur geschaffen hat. Also 100 Milliarden extra neue Schulden. Insofern, die sitzt genau mit im Boot, mit der SPD zusammen, haben die beiden die Schuldenbremse immer wieder umgangen. Und das, was die Union jetzt macht, dass sie Klingbeil vorwirft, er will die Schuldenbremse aushebeln und er soll doch bitte sparen, ist sehr unglaubwürdig. Natürlich lässt sich sparen. Es lässt sich vor allen Dingen sparen beim Thema Rente. Die Rente ist der größte Ausgabenposten, das muss man sich immer klar machen, der größte Ausgabenposten im Bundeshaushalt. Und dort sind längst Reformen fällig, aber diese Bundesregierung ist genauso wie die davor unfähig dazu, Reformen zu machen. Insofern verfällt sie eben immer wieder auf die Idee, doch lieber neue Schulden zu machen. Das tut dann nicht so weh.
Laut Union, da fehlen im kommenden Haushalt 2027 mehr als 20 Milliarden Euro, in den folgenden Jahren möglicherweise sogar mehr als 60 Milliarden. Wie kommt das überhaupt zustande?
Wir haben mehr Ausgaben als Einnahmen. Das ist natürlich schon mal deswegen hanebüchen, weil die Einnahmen, die der Staat generiert aus Steuern, die steigen ja ständig. Voraussichtlich in diesem Jahr wird Deutschland zum ersten Mal die Billionengrenze erreichen. Das heißt, der Staat nimmt mehr als 1 Billion Euro an Steuern ein. Das gab es noch nie. Die Steuern sind nie gesunken, sie sind unterm Strich immer gestiegen. Und was sich dagegen tun lässt, wäre grundsätzlich an die großen Ausgabenposten ranzugehen. Ich habe es eben genannt, das Thema Rente ist eins, das Thema Krankenversicherung ist eins, auch dort bedarf es immer wieder staatlicher Zuschüsse. Das Thema Bürgergeld ist eins, das ist im Verhältnis deutlich kleiner als die beiden erstgenannten. Aber natürlich sind all diese großen Ausgabenposten diejenigen, wo sich sparen ließe, und wo dann auch wirklich große Summen bei rumkämen. Es gibt dann noch kleinere bei der Entwicklungshilfe und sowas, aber das macht den Kohl ehrlich gesagt nicht fett. Bürgergeld, Gesundheit und vor allen Dingen Rente sind die drei großen Posten.
Kritik aus Reihen der Union in Richtung SPD-Finanzministerium. Gibt es auch bei anderen Ausgaben etwa, dass der Bund ja auch zahlreiche Institutionen, Stiftungen und Zentren für x-beliebige Themen fördert, zuletzt mit vielen Milliarden Euro pro Jahr? Könnte man denn hier, wie teilweise von der Union gefördert, überhaupt so rigoros den Rotstift ansetzen?
Ja, das kann man machen. Es wird ja immer wieder deutlich, wo überall gefördert wird. Es gab gerade in der vergangenen Woche eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Da hat die AfD mal die Förderung verschiedener Stiftungen, der Amadeo-Antonio-Stiftung zum Beispiel, auf die Tagesordnung gesetzt oder überhaupt auch von Korrektiv auf die Tagesordnung gesetzt. Da gibt es in der Tat viele Töpfe. Nur man muss sich eben überlegen, bei 1 Billion Steuereinnahmen sind diese Posten, wo Hunderttausende irgendwo vergeben werden, vergleichsweise klein. Das ist mehr Symbolpolitik, als dass es etwas bringen würde. etwas bringen würden, die großen Reformen, und die werden verschleppt.
Apropos große Reformen, aktuell wird ja auch über eine deutsche Gesundheitsreform diskutiert. Die Kassen fordern da eine Übernahme der Versorgung von Bürgergeldempfängern durch den Staat. Ist das bei der jetzigen Haushaltslage überhaupt drin?
Das ist rechte Tasche, linke Tasche. In dem Augenblick, wo die Kassen nicht mehr funktionieren, wo sich die Krankenhäuser nicht mehr rechnen, springt der Staat ja ein und schießt auch da wieder Geld zu. Das heißt, dieses System, das Gesundheitssystem, ist schon längst eins, was auch ohne Steuermittel nicht mehr auskommt. Wenn man jetzt sagt als Kasse, okay, Bürgergeldempfänger wollen wir rausnehmen aus dem System, genauso die Asylbewerber wollen wir rausnehmen aus dem System, dann ist das aus Sicht der Kassen ja vielleicht eine sinnvolle Maßnahme. Nur aus Sicht der Politik bringt es natürlich nichts, weil am Ende diese Gruppen auch irgendwie alimentiert werden müssen. Das heißt, irgendwo muss man es bezahlen. Und wenn man da nicht sagt, gut, dann gibt es eben weniger Geld, die Versorgung wird schlechter, dann kommt man nicht wirklich weiter. Die Frage ist, was passiert, wenn man die Versorgung verschlechtert, ob es dann tatsächlich große Proteste gibt, ob es wirklich irgendwo Not gibt, die man lindern muss. Ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall die großen Hebel, die jetzt in Bewegung gesetzt werden müssten. Aber da wagt sich aus der CDU und aus der SPD niemand ran.
Gleichzeitig wächst der deutsche Schuldenberg. Auch die deutschen Ausgaben im Bereich Rüstung sind auf ein neues Hoch geklettert. Eigentlich war das sogenannte Sondervermögen ja auch unter anderem für Infrastrukturausgaben geplant. Wie sieht es denn da in der Realität aus? Funktioniert das?
Ja, wir haben mehrere Sondervermögen. Das ist ja die Krux. Wir hatten eins, was die vorhergehende Regierung schon geschaffen hat für die Bundeswehr, für das Thema Rüstung. Dort gibt es inzwischen hohe Ausgaben, um die Rüstung zu beschleunigen. Es gibt aber auch die ersten Anzeichen dafür, dass angesichts dieses Geldregens, der da zur Verfügung steht, nicht mehr so genau darauf geachtet wird, dass das auch wirklich sinnvoll ausgegeben wird. Es gibt gerade so einen aktuellen Fall, da hat das Verteidigungsministerium sogenannte Maschinencontainer, also das sind Generatoren oder das sind Container, in denen Maschinen drin sind, eingebaut sind, bestellt. Und die haben sich im Preis versechsfacht, wenn ich das richtig im Kopf habe, innerhalb von 2 Jahren, was eigentlich nicht sein kann. Also da wird offenbar die Ausgabendisziplin auch nicht wirklich hochgehalten. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Ausgaben in Infrastruktur. Und da haben wir ja wiederum jetzt schon vor einigen Wochen festgestellt, oder die Wirtschaftsforschungsinstitute haben das festgestellt, dass dort vieles umgeschichtet wurde, sodass neue Projekte, also wirklich etwas Zusätzliches, gar nicht finanziert wird, sondern so im Haushalt hin und her geschichtet wird, dass das, was man sowieso machen würde, jetzt aus diesem zusätzlichen Topf bezahlt wird. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders.
Wir haben also, das können wir festhalten, kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Jetzt kommt aber die Politik um die Ecke und sagt, 2020/21, da war ja die Corona-Krise, 22 der Ukraine-Krieg, dann der Zollkrieg mit Donald Trump, der Nahe Osten. Alles Notfälle, die finanzielle Ausnahmen rechtfertigen, heißt es. Was entgegnest du dem?
Die Schuldenbremse hat als ein Element, dass es Ausnahmen geben soll. Das ist ja auch richtig. Wenn man etwas sich vornimmt, dann ist der Mensch nicht fürs Prinzip gemacht, sondern das Prinzip für den Menschen. Also man darf auch mal, wenn es eine Ausnahmeregelung erfordert, darüber nachdenken, ob das sein muss. Nur, wenn wir diese Geschichte der Schuldenbremse sehen, dann ist es eben das, was du aufgezählt hast. Also es ist ein Notfall nach dem anderen, von der Finanzkrise über die Schuldenkrise, über Corona, über sonst was und jetzt aktuell der Iran-Krieg, zwischendurch war es so der Ukraine-Krieg. Das heißt, wenn wir diese geopolitischen oder auch medizinischen Notfälle alle als Ausnahmen geltend machen, dann fragt man sich, was die Schuldenbremse noch soll. Und man fragt sich, was sie soll, wenn wir daneben Schattenhaushalte gewähren, wenn der Bundestag das sogar ausdrücklich möglich macht, dass es einen Haushalt für die Bundeswehr, einen Extrahaushalt gibt, dass es neben dem Verteidigungshaushalt, dass es einen Haushalt für Infrastruktur gibt, neben dem Verkehrshaushalt. Das ist natürlich ein Fortschreiben von Ausnahmen und Sondertöpfen, sodass in Wahrheit diese Schuldenbremse schon längst nicht mehr das Papier wert ist, auf dem sie steht.
Wir hatten ja über die Forderung von Herrn Miersch gerade gesprochen und Schuldenbremse 2.0 schon erwähnt. Was müsste denn rechtlich passieren, auch vom Ablauf her im Bundestag und Bundesrat, um diese Schuldenbremse noch weiter aufzulösen oder gar abzuschaffen, auszusetzen?
Die Schuldenbremse ist relativ hoch, was die Hürde anbelangt, um sie auszusetzen. Das heißt, sie hat Verfassungsrang. Sie steht in Artikel 109 und 115 des Grundgesetzes. Und um das Grundgesetz zu ändern, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach zu organisieren. Aber wir haben ja in Deutschland inzwischen eine ungute Tradition der sogenannten Großen Koalitionen. Darunter verstehen die Deutschen meistens immer noch ein Zusammengehen von Union und SPD. Und mit diesen Stimmen und mit den Stimmen der Grünen, die in solchen Fällen gerne mitstimmen, kann man solche Mehrheiten erreichen. Das heißt, das Grundgesetz zu ändern, ist unter den aktuellen politischen Bedingungen auch keine wirkliche Hürde mehr, wenn Parteien sich einig sind, so etwas umsetzen zu wollen.
Wenn Deutschland weiter so rapide Schulden aufnimmt, wie ja auch zuletzt, wohin steuern wir dann eigentlich? Wie sähe dann so ein Haushalt in beispielsweise 10 Jahren aus, auch was den Spielraum angeht?
Der Spielraum wird eben immer kleiner. Das heißt, irgendwann wird nicht nur jeder dritte Euro für Zinszahlungen, sondern dann auch schon jeder zweite Euro für Zinszahlungen verwendet oder noch mehr. Und das ist wie wenn jemand zu Hause sein Geschirrspüler auf Raten kauft, dann ist das Auto kaputt, er kauft es auf Raten und am Ende muss er das Haus noch abbezahlen. Das heißt, für etwas wirklich Neues, für Innovationen, für eine neue Richtung ist kein Geld da. Es wird noch gerade mühsam vielleicht das laufende Geschäft aufrechterhalten, aber es geht nichts mehr in eine neue Richtung voran. Und das heißt, dass irgendwann ein Staat abgewirtschaftet hat. Er wird sich nicht mehr erneuern können. Wir brauchen Fortschritt, wir brauchen Veränderung. Manchmal muss man Veränderung auch anschieben und auch mit Geld anschieben. Und wenn der Staat dazu nicht in der Lage ist und vielleicht am Ende nicht mehr in der Lage ist, seine Infrastruktur, seine Schulen, seine Datenautobahnen hinzustellen, dann hat ein Land wirklich abgewirtschaftet und wird von anderen Ländern abgehängt.
Heißt das im Umkehrschluss auch, selbst wenn eine wirtschafts- und reformfreundlichere Partei mit oder Koalition mit einer ganz anderen Finanzpolitik die Regierung übernehmen würde, irgendwann in Zukunft, wäre der finanzielle Spielraum für die dann durch heutige Fehlentscheidungen sehr gering?
Auf jeden Fall. Jede Ausgabe jetzt, die nicht durch eine Einnahme gegenfinanziert ist, engt den Spielraum der nächsten Generation, unserer Kinder, aber ganz praktisch schon natürlich auch der nächsten Regierung ein. Man kann natürlich sagen, gut, wir haben eine Inflation und wenn die Inflation 2% beträgt, dann dauert es ein paar Jahre und dann sind Schulden auch ein Stück weit weginflationiert, dann tut es nicht mehr so weh. Wir haben ein Wirtschaftswachstum, dadurch steigen auch Steuereinnahmen, da kann man also vielleicht mehr am Ende zurückzahlen. All das sind aber Hoffnungswerte, die man nicht einplanen sollte, sondern die sich vielleicht im Zeitablauf ergeben. Aber auf sie zu setzen, bringt wirklich nachfolgende Generationen in akute Schwierigkeiten.
Sagt der Wirtschaftsjournalist Oliver Stock und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Einschätzung.
Ja, herzlich gerne, Marcel.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In Deutschland ist die Zahl der Kriegsdienstverweigerer deutlich gestiegen. Ein Grund dürften die neuen Wehrdienstregeln in der Bundesrepublik sein. Aber natürlich nimmt auch die Militarisierung der Gesellschaft weiter zu und damit auch die Sorgen und Ängste der Bevölkerung. Berechtigt oder nicht? Das frage ich jetzt den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten und Friedensaktivisten Michael Müller. Schönen guten Tag.
Guten Tag Ihnen. Guten Tag allen.
Herr Müller, auf den ersten Blick scheint es ja etwas absurd. Da verweigern immer mehr vor allem junge Männer den Kriegsdienst, obwohl die Wehrpflicht ja weiterhin ausgesetzt ist. Was steckt dahinter?
Naja, erstens ist da ein erhebliches Misstrauen dabei, denn auch die Wehrpflicht ist ja nicht nur auf freiwilliger Basis eingesetzt worden, sondern mit dem Hinweis, dass wenn eine bestimmte Sollstärke nicht erreicht wird, man weitergehende Maßnahmen prüfen wird. Und das kann man ja nur so interpretieren, dass aus der Freiwilligkeit dann eine Pflicht wird. Und genau das wollen die Leute nicht. Das ist ja auch ein Unterschied, ob man abstrakt über Krieg redet oder ob es konkret wird. Für die jungen Leute wird es konkret. Dann ist das ein bisschen anders als diese Sprüche, die wir alltäglich im Fernsehen von allen möglichen selbsternannten Sicherheitsexperten hören.
Laut offizieller Zahlen haben im ersten Quartal dieses Jahres knapp 2.700 Menschen in Deutschland einen entsprechenden Antrag gestellt. Das sind fast so viele wie im gesamten Jahr 2024. Sie sagen, es ist eine Verunsicherung, die da auch bei der zum Teil jungen Bevölkerung herrscht. Gibt es da auch ganz konkrete Blickpunkte, also etwa Russland, Ukraine, Nahe Osten oder was Innenpolitisches?
Naja, dahinter steckt natürlich, dass wir, ich würde sagen seit 22, in Deutschland einen Bellizismus, einen zunehmenden Bellizismus erleben, den ich in vielerlei Hinsicht als schreckliche Sonntagsreden von Menschen erwarten, die eigentlich gar nicht sich darüber im Klaren sind, dass sie ja nicht über irgendein Computerspiel reden, sondern sie reden über eine mögliche Wirklichkeit, vor der junge Menschen Angst haben und zu Recht Angst haben. Es ist so, dass wir erleben, dass diejenigen, die vor 1990 politisch aktiv waren, ein anderes Verständnis zu Krieg und Frieden hatten, wie die Menschen, die nach 1990 politisch aktiv wurden. Das hat was damit zu tun, dass man glaubte, die ganzen Probleme seien vorbei. Aber sie sind jetzt auf einmal wieder da. Und offenkundig zeigt sich auch übrigens bei unserer Bundesregierung, dass die nicht in der Lage ist, eine Entspannungs- und Friedenspolitik voranzutreiben, sondern dieses schreckliche Kriegsgeschrei mitnimmt. Es ist eins der, wie ich finde, schlimmsten Geschichten, dass Herr Pistorius von Kriegstüchtigkeit redet. Und das wollen die jungen Leute wirklich nicht.
Tatsächlich wird auch sogar in den Leitmedien von einem Kriegsdienst und Kriegsdienstverweigerern gesprochen. Wo liegt denn eigentlich der größte Unterschied zur Verweigerung früher, sagen wir in den 80er Jahren, und heute und auch in der Wehrpraxis?
Naja, auch die Verweigerung früher war ja nicht ein einfacher Weg, sondern lange Zeit war das verbunden mit, wie ich finde, zum Teil unverschämten Anhörungen. Ich selbst beispielsweise bei meiner Kriegsdienstverweigerung wurde gefragt, was hätte ich denn getan, wenn ich einer der Athleten Israels gewesen wäre 1972 bei der Münchner Olympiade, als es da diesen Palästinenserüberfall gegeben hat mit der Ermordung und Gefangennahme von israelischen Sportlern. Ob ich dann eine Pistole, wenn ich die gehabt hätte, genutzt hätte oder nicht. Auf derartig blödsinnige Fragen musste man damals vorbereitet sein. Und ich bin dann durch drei Instanzen gegangen, bevor ich dann bei der Kammer freigesprochen wurde, in Anführungszeichen. Das hat sich erst später verbessert mit den Gesetzen, dass man das also per Post kann. Aber wie das heute wird, ist aus meiner Sicht unklar. Im Augenblick sagt man nur, man will eine medizinische Untersuchung haben, man will die Eignungstests durchführen und alles andere bleibt ja mehr oder weniger offen. Es, außer, dass man eine enorme Werbung für die Bundeswehr macht, das erlebt man ja jetzt an jeder Ecke. Da frage ich mich schon, was das soll, dieser Bellizismus. Die deutsche Gesellschaft soll für den Frieden vorbereitet sein und nicht für den Krieg.
Nun hat Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius erst vor wenigen Tagen angekündigt, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas zu machen. 260.000 aktive Soldaten, 200.000 in der Reserve. Wäre das mit der Freiwilligkeit überhaupt zu schaffen?
Ich glaube, dass das nicht zu schaffen ist. Und das ist einer der Gründe, warum also auch viele junge Menschen skeptisch, ja ablehnend sind. Sie wollen sich nicht in was hineinzwingen lassen, was sie auch gar nicht überzeugt. Ich meine, dahinter steht, das muss man mal wissen, die Information eines Geheimdienstes aus den baltischen Staaten, angeblich würde spätestens 2029 Russland den Westeuropa den Krieg führen. Und gleichzeitig haben alle 17 amerikanischen Geheimdienste gesagt, das ist höchst unwahrscheinlich. Wir halten dies für völlig falsch. Aber was zählt, ist die eine Information. Und seitdem baut sich alles darauf auf, als hätte man darauf gewartet. Also ich finde dieses ein leichtfertiges, ja im Grunde genommen ja possenhaftes Spiel, das aber leider kein Spiel ist, sondern die Brutalität im Umgang mit der Lebenserwartung und den Lebensplanungen junger Menschen. Das kann man nicht machen und das darf man nicht machen. Und ich finde, da zeigt sich zu Recht Widerstand.
Nun wurden am Montag die neuesten Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI herausgegeben und die besagen, die weltweiten Ausgaben für Militär sind so hoch wie noch nie, 2,9 Billionen Dollar. Was bedeutet das denn für die globale Kriegsgefahr?
Ja, muss man sehen, die Mehrheit dieser Steigerung kommt aus Europa. In den USA sind sogar die Rüstungsausgaben gesunken. Aber eben hier in Europa steigen sie an unter der fragwürdigen Begründung, man müsse so stark werden, dass sich Russland nicht traut, Westeuropa anzugreifen. Ich kann diese Logik nicht verstehen. Sie widerspricht all dem, was wir gelernt haben in den 70er und 80er Jahren mit der Entspannungspolitik. Aber das scheint alles nicht mehr zu zählen. Genauso wenig wie Ideen, Vorschläge zur Stärkung der Vereinten Nationen, um globale Frieden, einen globalen Friedensraum zu schaffen. Nein, man kennt nur noch die Logik Krieg, aber die Kriegslogik ist keine Logik. Krieg ist immer ein Verbrechen, Krieg muss man immer verhindern, Krieg ist immer verantwortungslos. Also was da getrieben wird, finde ich schrecklich. Also Deutschland jetzt bei 114 Milliarden Dollar, das ist ja eine wahnsinnige Summe, man muss ja sehen, weit über 75% der Ausgaben entfallen auf nur 5 Länder. Und in anderen Bereichen sieht man, dass das runtergeht. Also was SIPRI gezeigt hat, dieser enorme Anstieg, also dass wir innerhalb der letzten 10 Jahre eine Steigerung von mehr als 45% hatten in den globalen Ausgaben, das ist ein Zeichen für die Krise des Gehirns. Und das muss man auch so sehen.
2,9 Billionen sind ja unvorstellbare Summen. Da stellt sich ja auch die Frage, wer profitiert denn davon? Weil die, die an die Front geschickt werden, sind es sicher nicht.
Man muss sehen, 2,5 Tage Militärausgaben würden nach Untersuchungen der Welthungerhilfe ausreichen, um die größten Probleme mit Hunger in der Welt zu beseitigen. Also nur 2,5 Tage. Damit würde man für den Frieden mehr erreichen als alles, was heute getan wird. Und ebenso ist es, wenn man das hochrechnet, was die Bundesrepublik jetzt ausgeben wird bis zum Jahre 2032, dann ist das eine Summe, die entspricht, wenn man Inflation, Wechselkurseffekte und auch noch Schulden und Tilgung einrechnet, rund der Hälfte des heutigen Bundeshaushalts. Das heißt mit anderen Worten, die Handlungsfähigkeit des Staates wird unglaublich sinken und alles das, was sogenannte freiwillige Leistungen sind, das fängt an vom Klimaschutz über Sozialleistung bis hin zu Kultur. Ja, die kommen alle unter einem unglaublichen Verteilungsdruck. Wir werden enorme Spannungen innerhalb unserer Gesellschaft erleben, nur weil ein paar glauben, mit ihrem Motto von der Kriegstüchtigkeit müssten sie die deutsche Politik bestimmen. Und was ich vor allem schlimm finde, ist, dass es innerhalb des Bundestages, innerhalb der Bundesregierung, da kaum eine rationale Debatte drüber gibt.
Wenn die globalen Rüstungsausgaben so hoch sind wie noch nie, müsste dann nicht auch die Friedensbewegung so laut sein wie noch nie? Das scheint aber eher nicht der Fall zu sein, oder wird das medial eher ausgeblendet?
Nein, es ist leider so, dass es schwierig ist für die Friedensbewegung, vor allem an junge Leute ranzukommen. Also was ich vor allem nicht verstehe, ist, dass beispielsweise Friday for Future unheimlich engagiert sind in der Frage der Klimapolitik, aber bei der Friedensfrage fast nicht dabei sind. Das verstehe ich nicht, denn die Klimafrage ist eine Friedensfrage, ist eine Zukunftsfrage. Die jungen Leute sehen, dass wenn das so bleibt, sie keine gute Zukunft haben, aber die müssen auch sehen, dass wenn die Militarisierung weiter so vorangetrieben wird, haben sie auch keine gute Zukunft. In den 80er Jahren haben wir erlebt, dass die Friedensbewegung und die Umweltbewegung eine Einheit waren. Und das muss auch heute werden. Die Klimabewegung, die Umweltbewegung und die Friedensbewegung, die müssen zusammenkommen. Aber das tun sie bisher nicht. Und ich bedauere das, verstehe es auch rational nicht.
Es gibt auch das Phänomen, wenn man viele junge Menschen befragt, dass sie dann sagen, ja, einer Aufstockung der Bundeswehr, dem stehen sie eigentlich optimistisch gegenüber. Sie selbst würden aber auf keinen Fall den Wehrdienst, selbst wenn er freiwillig ist, machen. Ist das nicht ein Absurdum?
Ja, das habe ich auch mehrfach erlebt. Ich habe erlebt, wie junge Leute sagen, ah, das ist ja alles schrecklich, wenn ich zur Bundeswehr müsste und dass der Handlungsspielraum beispielsweise für Klimaschutz nicht da ist. Aber gleichzeitig sagen sie, aber die NATO muss gestärkt werden gegen den bösen Feind Russland. Also wir haben wieder sozusagen die alte Konfliktlinie mit dem bösen Iwan im Osten. Es ist alles vergessen, was die Geschichte des letzten Jahrhunderts war. Ich will nichts kleinreden bei Putin. Und Angriffskrieg ist nicht zu vertreten. Aber Realität ist auch, wir haben im letzten Jahrhundert über 70 Millionen Tote allein im Zweiten Weltkrieg gehabt. Davon war also im Pazifischen und im europäischen Raum. Davon alleine sind 27 Millionen Sowjetbürger ums Leben gekommen. Auf einen deutschen Soldaten fielen etwa 4 Soldaten aus der Sowjetunion. Wir haben eine historische Schuld und die muss man auch sehen. Und diese Schuld heißt, wir müssen überall, wo es geht, Frieden machen. Ich kriege zu viel, wenn beispielsweise Herr Merz sagt, er hätte einen Friedensplan, den er groß verkündet. Und dann hört man genauer zu und dann erfährt man, das letzte Telefonat mit Putin wurde im Oktober 24 vom damaligen Bundeskanzler Scholz geführt. Also was machen die für Friedenspläne, wenn die mit den eigentlichen Vertretern, also mit denen, die man auf jeden Fall braucht für einen Frieden, nicht einmal redet? Ich verstehe das nicht und muss auch sagen, man muss andere Wege gehen. Also es ist schon schlimm genug, dass man Herrn Trump mit seinem wüsten Deal, der beispielsweise BlackRock an den Verhandlungstisch mit der Ukraine gebracht hat, die dort also Riesengeschäfte machen in der Ukraine, dass man dem das überlässt, statt zu sagen, also wir wollen den OSZE-Prozess neu beleben, wir wollen einen Friedensplan vorlegen und suchen dafür die Unterstützung von mir aus von China, Indien oder Brasilien. Und wir suchen vor allem unterhalb der obersten staatlichen Ebene wieder Kontakte mit Russland, um Vertrauensstrukturen aufzubauen. Das ist doch alles möglich. Warum tut man das nicht?
Um den Frieden wieder mehr in den Fokus auch der Öffentlichkeit zu bringen, sind im Mai einige Aktionen geplant. Die Deutsche Friedensgesellschaft plant etwa quasi eine Woche der Kriegsdienstverweigerer, wenn man so möchte. Welches Zeichen soll denn dabei gesendet werden und an wen?
Ja, also wir haben ja am 8. Mai die dritte Runde der Kriegsdienstverweigerer. Und ich habe auch zusammen mit anderen Freunden aus der Friedensbewegung dazu aufgerufen. Wir haben in Deutschland speziell 3 zentrale Aufgaben. Also neben der, die ich genannt habe, dass man eigentlich eine europäische Initiative für den Frieden braucht. Das ist erstens, wir müssen verhindern, dass in Deutschland die Mittelstreckenraketen stationiert werden, wahrscheinlich in Grafenwöhr in Bayern. Das sind Raketen, die einen Erstschlachtcharakter haben. Also Raketen, die darauf ausgerichtet sind, die gegnerischen Infrastrukturen, damit kein Krieg geführt werden kann, lahmzulegen. Das machen die mit Dark Eagle-Raketen, die 8-fache Schallgeschwindigkeit erreichen und durch ihre Art zu fliegen erst ganz kurz vor dem Ziel abfangbar sind. Also man kann die nur weltraumgestützt erfassen, ganz kompliziert, aber sie verleiten zu dem Punkt, dass wenn verschärft Spannungen da sind, man sagt, jetzt greifen wir eher diese Raketen an, bevor die gezündet werden. Ich verurteile die Orschewsnitz-Raketen in der Sowjetunion, also in Russland genauso. Das sind auch Raketen mit Überschallgeschwindigkeiten. Die Dark Eagle erreicht 8-fache Schallgeschwindigkeit. Das muss aufhören. Wir brauchen wieder Rüstungskontrolle und Abrüstungsverträge. Der zweite Punkt, wofür man demonstriert, sind die 5%. Wir müssen das Geld in die Bildung stecken, in den Wohnungsbau, in die Kultur, in den Klimaschutz, aber doch nicht in immer mehr Militär und dann da vor allem in amerikanische Waffenfirmen, denn die sind es, die am meisten daran verdienen, neben Rheinmetall, aber in erster Linie sind es amerikanische Firmen. Und drittens, wir müssen alles tun, die Wehrpflicht zu stoppen. Also diese 3 Ziele verdichten sich in Deutschland immer mehr. Und da müssen wir gucken, dass die Friedensbewegung mit anderen Bewegungen zusammenarbeitet.
Sagt Michael Müller, Friedensaktivist und ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Kein Problem. Alles Gute Ihnen und natürlich dem Frieden.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Das Innenministerium in Sachsen will Mitglieder der Alternative für Deutschland entwaffnen. Und das ist wortwörtlich gemeint. So sollen AfD-Unterstützer ihre Waffenbesitzkarte verlieren, zudem soll es auch eine Beweislastumkehr geben. Was das genau bedeutet, das bespreche ich jetzt mit dem Juristen Matthias Berger, fraktionsloser Abgeordneter für die Freien Wähler im Sächsischen Landtag. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Berger, im Sommer 2025, da erhielten die sächsischen Waffenbehörden ein Schreiben des Innenministeriums. Es handelte sich dabei um einen 16-seitigen Erlass mit weitreichenden Konsequenzen. Was war denn der Inhalt?
Also man muss vielleicht das noch ausbauen. Und zwar zu meiner Person, ich bin zwar Volljurist, aber ich bin auch seit 30 Jahren Jäger. Komme zwar kaum dazu zeitlich, aber ich kenne eben das ganze Prozedere und in meinem Freundeskreis gibt es ganz viele Jäger. Und da gehört natürlich eine Jagdwaffe dazu. Und das, was man hier gemacht hat, ist aus meiner Sicht der nächste Schritt zu einer großen Verunsicherung, wenn nicht sogar in Richtung Gesinnungsstrafrecht. Und man muss diesem Erlass natürlich auch in einem zeitlichen Kontext sehen. Ich glaube, wir werden ja gleich über die Inhalte sprechen, das, was hier passiert ist letztes Jahr, zu jetzigen Zeitpunkt wäre es nicht vermittelbar. Und was mich hier eigentlich sehr traurig macht, dass ich mir zugespielt wurde, dieser Erlass, den das Innenministerium auch nicht rausgeben will, offiziell, wahrscheinlich weil es weiß, dass es unmöglich ist, was sie hier getan haben, der ist aus meiner Sicht sehr perfide, weil vom juristischen Herangehen muss man sich das so vorstellen, es wird einfach mal global unterstellt, die AfD ist rechtsextremistisch. Sie hatten gesagt, AfD-Mitglied entwaffen. Jeder, der nur eine Unterstützungshandlung hier irgendwo zu erkennen gibt, dem sind die Waffen wegzunehmen. Der hat dann nochmal die Chance von der Kommission, sich da mündlich zu erklären. Und da steht, um das gleich konkret zu machen, da steht zum Beispiel im Erlass drin, dass ein Lippenbekenntnis zu den Grundsätzen unseres Staates nicht ausreichen würde. Also man muss sich das so vorstellen, also wer zweimal gesehen wird bei einer AfD-Veranstaltung, ohne Mitglied zu sein, nur aus reinem Interesse, muss damit rechnen, nach diesem Erlass, dass, wenn das entsprechend ernst genommen wird bei den Behörden, bei den Landratsämtern, er eben dann Besuch bekommt oder dass man ihn auffordert, eben seinen Jagdschein, seine Waffen abzugeben. Er hat dann die Gelegenheit, sich nochmal zu bekennen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und wenn er das nicht überzeugend macht, dann ist er eben raus. Und das ist doch nicht das, wie wir uns einen Rechtsstaat vorgestellt haben.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, nicht nur eben AfD-Mitglieder, sondern auch Unterstützer, das kann auch der Besuch bei einer AfD-Wahlveranstaltung etwa sein. Wie wird denn das kontrolliert oder definiert?
Es gibt eine nicht mal abschließende, also keine enumerative Liste, sondern beispielhaft, ich habe es hier vor mir liegen, die Waffen wegzunehmen sind bei Personen, die eben Funktionen innehaben und so weiter. Aber es geht dann weiter, zum Beispiel wiederholte Teilnahme an Veranstaltungen, unentgeltliche Leistungserbringung wie Dienstleistungen, zum Beispiel das Verteilen von Flyern und Anbringen von Plakaten, Sachzuwendungen, Spenden und Ähnliches. Also es ist völlig absurd. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht zu meiner Person. Also wenn ich demnächst im Sächsischen Landtag sitze und die AfD da irgendeinen Antrag stellt oder irgendwas äußert, von dem ich sagen würde, das ist ja eine tolle Idee. Wenn ich da klatsche, muss ich davon ausgehen, wenn ich nach Hause komme, werde ich dann wahrscheinlich eingeladen von der Kommission und muss mich dann rechtfertigen, weil ich im Landtag geklatscht habe. Geht nicht, weil ich Immunität genieße, aber ungefähr auf diesem Niveau sind wir angekommen. Das ist einfach aus meiner Sicht juristisch unhaltbar und dieses System und diese Strategie des Angstmachens setzt sich fort. Und da will ich mal ganz traurig anfügen, wissen Sie, selbst unser Gespräch, das wird sicher gehört auch von vielen Leuten, die Sportschütze sind oder Jäger. Und die werden sich genau überlegen, ob sie in Zukunft nochmal zu einer AfD-Veranstaltung gehen, wenn sie damit rechnen müssen, dass allein das Dortsein dazu führt, dass man ihnen anschließend eben vielleicht die Jagdwaffen wegnimmt. Und aus meiner Sicht ist das unmöglich, juristischer Unsinn.
Nun, wenn Sie oder ich auf eine AfD-Veranstaltung gehen würden, nehmen wir das jetzt mal an, dann würde das möglicherweise, weil wir im Licht der Öffentlichkeit stehen, ja noch zur Notiz oder zur Kenntnis genommen. Aber könnte es auch sein, dass, wenn der normale Bürger zu solch einer Veranstaltung geht, dann auch der Verfassungsschutz etwa dem Innenministerium oder den Waffenbehörden entsprechende Beweise oder Kenntnisse vermittelt?
Nachdem, wie das hier vorliegt, ist davon auszugehen, dass bei größeren Veranstaltungen wird sicher der Verfassungsschutz auch filmen und fotografieren. Wenn dann eben jemand dort wahrgenommen wird, dass er eben eine AfD-Veranstaltung besucht, wird das im Zweifel dann eben an das Landratsamt als zuständige Waffenbehörde gemeldet. Und der Mitarbeiter dort, der tut mir eigentlich leid, der müsste dann sagen, okay, Sie haben ja zweimal an einer Veranstaltung teilgenommen, wir haben Sie hier gesehen, dann bitte bekennen Sie sich jetzt zu den Grundsätzen der Demokratie und zu unserem Staat. Und eben, der muss dann erklären, dass er das alles ganz toll findet. Und dann steht hier wirklich drin, Lippenbekenntnisse reichen nicht. Also es ist völlig absurd. Das ist, ja, das klingt wie im Mittelalter. Das ist Gesinnungsstrafrecht.
Vielleicht können Sie uns als Jäger mal erklären, wie man überhaupt an eine solche Waffenbesitzkarte gelangt und welche Hürden man sonst dafür ja über sich ergehen lassen musste.
Also das deutsche Waffenrecht kann man natürlich so oder so sehen. Ich halte es für relativ liberal. Man muss sich das so vorstellen, dass im Prinzip eigentlich nur berechtigte Personen im Sinne von den Bedarf nachweisen können, überhaupt Waffen führen dürfen. Und das sind einerseits Sportschützen, die müssen sich von Kaliber im Zweifel entscheiden und müssen dann eben auf den Schießstand gehen, kriegen dann eine Bestätigung von dem entsprechenden Schießclub und dürfen sich dann ein KK-Gewehr oder welches Kaliber auch immer sie dann nutzen, eben dort quasi genehmigen lassen von der Behörde und dürfen dann ein entsprechendes Gewehr kaufen oder Pistole. Das ist so die Schiene Waffenrecht für Sportschützen. Bei den Jägern ist das ein bisschen komplizierter. Jäger müssen im Prinzip eine Ausbildung machen, Jagdschein-Crashkurse, die gehen einige Wochen, aber im Normalfall dauert das vielleicht ein halbes oder ein Jahr. Wenn man dann erfolgreich die Jagdprüfung abgelegt hat, kann man dann zuständigen Waffenbehörde gehen und beantragt dann, weil der Bedarf nachgewiesen ist über den Jagdschein, den Erwerb einer Jagdwaffe. Da muss man differenzieren nach Lang- und Kurzwaffe, da ist das Prozedere ein bisschen unterschiedlich, aber das ist hier unerheblich. Also man beantragt dann unter Vorlage des Jagdscheines, ich bin Jäger hier, ich möchte gerne jetzt das entsprechende Gewehr. Und normalerweise war das kein Problem, da wurde dann vom Bundeszentralregister eine Auskunft eingeholt, da stand drin, keine Vorstrafen und gut. Wenn in dem Bundeszentralregister dort ein Vermerk gewesen wäre, da gab es dann Grenzen, ich glaube man musste über 91 Tagessätze, vorsätzliche Straftaten, also die Hürde war sehr, sehr hoch. Man musste schon, ich möchte mal sagen, fast schwerkriminell sein, um nicht eben eine Waffe zu bekommen. Und das wird jetzt quasi alles ausgehebelt. Hier sagt man einfach, AfD, schlimm, rechtsextremistisch. Und deswegen jeder, der hier nur irgendwie was mit denen zu tun hat, wird eigentlich so behandelt, sag ich mal, wie früher ein Schwerverbrecher. Und das ist eigentlich das Problem. Und früher war es eben so, dann Vorlage des Bundeszentralregisters Auskunft. Und dann bekam man eben eine Jagdwaffe oder Genehmigung, eine Jagdwaffe zu kaufen. Und die wurde dann in einer Waffenbesitzkarte eingetragen. Und wenn man eben zur Jagd ging, musste man den Jagdschein und die Waffenbesitzkarte, in der dann die entsprechende Waffe eingetragen war, mit sich führen. Und damit war man legitim im Besitz einer Jagdwaffe, aber die eben ausschließlich nur zu jagdlichen Zwecken eingesetzt werden durfte. Also man kann da nicht mit einer Flinte über eine Schulter einkaufen gehen, sondern die Waffe durfte dann eben nur im eigenen Jagdgebiet geführt werden.
Sie selbst haben nun eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt, in der es um die Beurteilungsmaßstäbe bei der Erteilung von Waffenbesitzkarten geht. Was wollten Sie da genau wissen?
Ja, ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Erlass wirklich existiert. Und die Frage ist eigentlich, gibt es den Erlass? Und das Zweite, wird der wirklich so angewendet? Das wollte ich eigentlich wissen, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Genau genommen tun mir eigentlich diese kleinen Mitarbeiter in den Landratsämtern leid, weil was man von denen verlangt, ist für eigentlich völlig absurd. Also die Fragenansagen hier, der Müller war da und da sagt das Verfassungsschutz, ja, den haben wir zweimal bei der AfD gesehen, der hat drin gesessen. Einmal hat er geklatscht und einmal hat er nicht geklatscht. Dann muss der Mitarbeiter sich Gedanken machen, ist das eigentlich jetzt schon relevant, das Ganze hier? Im Zweifel laden Sie den dann ein und sprechen mit denen dann über die Grundsätze unserer Demokratie und müssen das beurteilen. Und im Zweifel sagen, Herr Müller, tut mir leid, Sie waren hier auf einer AfD-Veranstaltung. Ihnen nehmen wir jetzt die Waffenbesitzkarte weg und damit erlischt quasi auch das Recht, Waffen zu führen. Und damit hängt übrigens auch dann zwingend der Jagdpachtvertrag zusammen, der da über einige Jahre oder Jahrzehnte geht. Also das ist für die Leute nicht nur emotional eine Riesenkiste, sondern da hängen auch richtig Gelder dran. Das ist richtig einschneidend und der Anspruch im Rechtsstaat sollte ja sein, dass es hier klare Regeln gibt, gerade wenn man jemanden bestraft oder wenn es Konsequenzen gibt. Und Grenzen sind hier total fließend. Also ich finde das unmöglich. Ich habe das auch schon einigen Freunden gezeigt, die Juristen sind auch gute Leute, die haben alle nur mit dem Kopf geschüttelt. Das kann sich keiner mehr vorstellen, wo wir eigentlich hingekommen sind. Das ist, ja, das ist Gesinnungsstrafrecht, Impotenz. Und es ist eigentlich, die Tendenz setzt sich ja fort. Wir hatten letztens im Freistaat, ging es ja auch um die Rechtsreferendare. Da ist auch eine ähnliche Tendenz. Es ist alles so verschwommen und man weiß gar nicht mehr, welche Konsequenzen man zu rechnen hat. Genau genommen ist das Angstmacherei. Und es setzt auch den allgemeinen Trend fort. Wir leben ja in einem Staat, der extrem reformbedürftig ist. Es funktioniert ja eigentlich nichts mehr richtig. Und man hat das Gefühl, dass die politisch Mächtigen sich nur an der AfD abarbeiten und ständig auf den rumhacken, statt sich mal den tatsächlichen Problemen zu widmen.
Kurze Nachfrage. Sie kennen ja nicht nur als Abgeordneter, sondern auch als ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Grimma unsere Behörden und unsere Landesregierung ganz gut. Wie lange kann man denn mit einer Antwort auf Ihre Fragen rechnen?
Das ist ein klar vorgezeichnetes Prozedere. Das dauert, glaube ich, genau 4 Wochen. Also das funktioniert recht gut. Man bekommt dann relativ zeitnah eine Antwort. Das Problem ist, dass man sich bei diesen doch heiklen oder brisanten Anfragen in der Regel der Beantwortung entziehen möchte, indem man sagt, ja, das ist wertend. Also man sagt, Bewertungen müssen nicht beantwortet werden. Aber es ist aus meiner Sicht ja keine Bewertung hier von mir verlangt worden oder durch mich verlangt worden, sondern ich möchte eigentlich wissen, ob dieser Erlass, den ich für völlig absurd halte, ob der wirklich in Sachsen zur Anwendung gekommen ist. Und wenn das so wäre, dann hätte das natürlich sicher Konsequenzen.
Abschließend, Herr Berger, Maßnahmen gegen die AfD als Partei, die sehen wir ja zuhauf, zuletzt etwa bei der Verfassungsänderung im Rheinland-Pfälzischen Landtag, als es um die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen ging. Wie beobachten Sie denn als Abgeordneter solche Entwicklungen?
Ich finde das unmöglich, weil es gibt klare Spielregeln und Demokratie funktioniert. Wir haben es gesehen in Ungarn zum Beispiel. Man hat manchmal das Gefühl, dass man hier krampfhaft versucht, irgendwo den politischen Status quo beizubehalten. Und es gibt auch Äußerungen, das ist vielleicht ein halbes Jahr her, irgendein Präsident von dem Landesverfassungsschutzamt, deren Notwendigkeit man auch diskutieren könnte, der hat sich geäußert und hat gesagt, ja, wir bereiten uns jetzt schon als Landesamt für Verfassungsschutz auf die Regierungsübernahme durch die AfD vor. Das ist eigentlich unmöglich. Genau genommen müsste man diesen Mann mal dem Verfassungsschutz zuführen, weil er hat sich doch zur Loyalität dem Staat gegenüber verpflichtet. Aber das offenbart eben dieses Denken, man lebt an seiner Blase und ich bin wirklich offen in den Landtag gegangen. Für mich ist die AfD eine von vielen Parteien, die gehört jetzt zur Opposition, aber mich würde eigentlich viel mehr interessieren, wie die Regierungsparteien sich mal hier auf den Weg machen, um dieses Land zu retten, vor dem aus meiner Sicht jetzt fast langsam unausweichlichen Niedergang. Das ist das Problem und das macht man nicht, sondern man lenkt vielleicht damit ab oder vielleicht arbeitet man sich auch ab. Vielleicht ist das auch psychologisch gut, dass man jemand gefunden hat, vermeintlich hier mit der AfD, den man ständig da angreifen und niedermachen kann. Aber das löst unsere Probleme mit Sicherheit nicht.
Sagt Matthias Berger, fraktionsloser Abgeordneter für die Freien Wähler im Sächsischen Landtag. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Jederzeit gern wieder.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Ende gut, alles gut. Und wenn Sie nicht gestorben sind, so leben Sie noch heute. So enden nicht selten Kindermärchen. Doch wie steht es eigentlich um das Happy End in der harten politischen Realität? Hören Sie hierzu einen Kommentar von Professor Norbert Bolz.
Die AfD, von der Friedrich Merz vor der Wahl meinte, er könne sie halbieren, ist jetzt die stärkste Partei. Gleichzeitig hat Merz selbst katastrophale Umfragewerte, was nach dem Bruch aller wesentlichen Wahlversprechen nicht überraschend ist. Damit hat sich Angela Merkels Urteil als richtig erwiesen, die ihn für politisch inkompetent und als Parteiführer für eine Fehlbesetzung hält. Das ergibt natürlich Gesprächsstoff und es liegt in der Natur des Menschen, dass sich in die Kritik auch immer wieder Hoffnung mischt. Doch muss man die an der deutschen Politik verzweifelnden Bürger hier vor drei Illusionen warnen. Illusionen, die die Möglichkeit eines politischen Wandels zum Guten betreffen. Erstens Minderheitsregierung, zweitens Kanzlerwechsel und drittens eine von Wolfgang Kubicki wiedererweckte FDP. Dass die CDU eine Minderheitsregierung bilden wird, ist deshalb eine Illusion, weil diese an und für sich vernünftige Idee von grünen U-Booten wie Günther, Wüst und Wegner torpediert wird. Überdies würde die SPD als Ausrede wegfallen, denn die Union legitimiert ihr Nichtstun ja mit der Behauptung, sie würde gerne mutige Reformen angehen, wenn die Sozialdemokraten nicht alles blockieren würden. Und schließlich würde eine CDU-Minderheitsregierung das Problem haben, dass die AfD vernünftigen Ideen zustimmt und damit die Brandmauer zum Einsturz bringt. Dass es zu einem Kanzlerwechsel innerhalb der bestehenden Regierung kommt, ist deshalb eine Illusion, weil niemand in der Union das Format dazu hat. Markus Söder wird nichts riskieren. Und es wäre ja auch dumm, die bequeme Position im schönen Bayern gegen das Chaos in Berlin zu tauschen. Sein Engagement wird sich auf den Vorstoß, Frau Aigner zur Bundespräsidentin zu wählen, beschränken. Carsten Linnemann, der große Hoffnungsträger früherer Tage, ist durch seine Zwangsloyalität als Generalsekretär der CDU total vermerzt. Vor allem aber, die wirklich Mächtigen der Partei wollen Schwarz-Rot-Grün und sehen sich auf dem richtigen Weg. Nun haben bürgerliche Wähler von alters her noch eine zweite Option, die Freien Demokraten. Und nachdem sich die FDP in der Ampel selbst zerstört hat, richten sich jetzt alle liberalen Hoffnungen auf einen radikalen Neuanfang mit Kubicki, gerade auch nach seiner scharfen Kritik an Merz. Auch das ist aber eine Illusion. Es ist zwar richtig, dass Kubicki in allem, was er sagt, vernünftig, wortgewandt und klar ist. Doch dann stimmte er als Abgeordneter immer wieder für das Gegenteil. Um Erfolg zu haben, bräuchte er deshalb eine Totalamnesie der Wähler. So hat er gerade vernünftigerweise ein Ende der Brandmauer gefordert, aber dann doch wieder betont, eine Kooperation mit der AfD käme nicht in Frage. Vor allem aber, was will Kubicki mit den links-grün-woken Parteimitgliedern machen? Mit dem Denunziationsportal So Done und dem ultra-woken Selbstbestimmungsgesetz hat sich die FDP für bürgerliche Wähler eigentlich unwählbar gemacht. Wenn man diese drei bürgerlichen Illusionen über eine mögliche Wendung zum Guten abgeräumt hat, bleibt nur die Einsicht, dass das politische Establishment schwarz-rot-grün ist und seine Herrschaft mit der Brandmauer verewigt. Es handelt sich im Grunde hier schon um eine Einheitspartei zur Verteidigung dessen, was die Mächtigen unsere Demokratie nennen. Ihre Maxime stammt von der Marquise de Pompadour und lautet: Nach uns die Sintflut. Oder wie es die Nachrichtenagentur Reuters formulierte: Deutschland schlafwandelt in die permanente Stagnation. Und das ist wohl noch zu optimistisch formuliert.
Sie hörten einen Kommentar von Professor Norbert Bolz. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe auch schon wieder am Ende angekommen. Alle Informationen zu unserem Programm finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite kontrafunk.radio, ebenso wie die Unterstützungsmöglichkeiten für unsere Arbeit. Vielen Dank an dieser Stelle. Und hier noch ein kleiner Programmtipp. In unserem Kontrafunk-Journal Persönlich trifft Burkhard Müller-Ulrich heute die Musikerin und Künstlerin Julia Neigel. Dort erzählt sie unter anderem über ihre russische Herkunft, ihren frühen Karrierestart und auch über ihr Engagement zur Aufarbeitung der Corona-Zeit. Heute bei Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.